Eine Woche weniger. Euer Meinungscast mit Emilas Tänzer.
Wir schreiben den dritten Querun im Jahr 2420 nach der Sammlung. Während Valunia plant, zur Bekämpfung einer invasiven Art zu rabiaten Methoden zu greifen, stehen sich Arbeitnehmer und SMBS in Swartwend in Verhandlungen gegenüber. Derweil behält Bemed im Konzernkrieg weiterhin die Oberhand und drängt Orenindola zu unliebsamen Entscheidungen. Meine Freunde, ihr hört die zuversichtliche Stimme von Emil. Ich bin froh, dass ihr hier seid, denn es kamen mal wieder Dinge ans Licht, die die Konzernwelt lieber vor uns verheimlicht hätte. Trotz verringerter Intensität der Kampfhandlungen in Larimar lässt uns Orenindola einfach nicht los. Nach einem Sicherheitsbruch in einem der autarken Com-Knoten des Multis ist eine Reihe von Nachrichten durchgesickert, in denen sich ein Disput zwischen dem Konzern und einem seiner wichtigsten Auftraggeber entfaltet, dem larimarischen Staat. Dabei nutze ich die Gelegenheit, um die Möglichkeiten Larimars zu beleuchten, sein Gewaltmonopol wieder in die eigenen Hände zu bekommen. Also passt gut auf, dann lernt ihr was. Angesichts der jüngsten Niederlagen überall auf dem Planeten erhöht der Regierungschef Larimars Tomnobokuba den Druck auf Orenindola. Er forderte die Konzernführung in einer unveröffentlichten Depesche zur Räumung der militärischen Standorte Larimars unverzüglich nach Vertragsende auf. Die Depesche war an die Öffentlichkeit gelangt, nachdem Unbekannte in das innere Netz der Konzernzentrale in Panto eingedrungen waren. Sie hatten dort eine Hintertür geöffnet, durch die im Anschluss mehrere Stunden lang öffentlich Zugriff auf das Netz möglich geworden war. Im Zuge dessen waren viele interne Informationen nach außen gedrungen, unter anderem auch die offizielle Nachricht der Regierung. Scheinbar ging der Aufforderung eine längere Korrespondenz voraus, in der Larimar zunächst einen schnellen Abzug aus einigen Ausbildungseinrichtungen des Militärs forderte, vermutlich um diese schnellstmöglich für den Aufbau eines staatseigenen Militärs zu nutzen. Dagegen hat Orenindola sich unter Verweis auf bestehende Nutzungsverträge verwehrt, woraufhin die Kommunikation eskalierte. Zuletzt hatte Bokuba eigenhändig eine Räumungsanordnung bezogen auf alle Militärstandorte des Landes unterzeichnet und der Konzernführung zugesandt. Diese ist bislang unbeantwortet, wird jedoch, nach weiteren internen Dokumenten zu urteilen, aktuell durch den Multi bewertet. Meine Freunde, das Verhältnis zwischen Larimar und Orenindola spannt sich zunehmend an. Der Multi steht seit dem Regierungsantritt Tomnobokubas unter Druck. Bokubas linksgerichtete Front des Volkes hatte die Wahlen unter anderem mit dem Versprechen gewonnen, Larimars Gewaltmonopol zurückzugewinnen, das seit Jahren in der Hand des Militärkonzerns liegt. Und der neue Regierungschef verschwendet keine Zeit. Schon während des Wahlkampfes kam es immer wieder zu Anfeindungen auf beiden Seiten. Orenindola hatte sich sogar offen für die vorherige Regierungspartei Vertrauen durch Ordnung ausgesprochen. Da sich die Front des Volkes direkt gegen eine der wichtigsten Einkommensquellen des Multis stellt, ist die Feindschaft vorprogrammiert. Im Gegensatz zu Bemed, die den größten Teil ihrer Einnahmen durch den Verkauf von Waffentechnik erwirtschaften, macht Orenindola das meiste Geld mit Söldnerdienstleistungen. Und fast ein Viertel dieser Einnahmen stammen aus der Wahrnehmung des Gewaltmonopols des Staates Larimar. Klar finden die das nicht gut, wenn man ihnen das wegnimmt. Und spätestens seit dem offiziellen Aufkündigen der Verträge zwischen Larimar und Orenindola sind die Fronten entsprechend verhärtet und keine Seite hat der anderen etwas zu schenken. Zum Glück für die Regierung Bokuba braucht Orenindola seine ganze Aufmerksamkeit für den Konzernkrieg. Vor allem jetzt, nachdem Bemed den Krieg auch außerhalb Larimars führt. So agiert der Multi ausschließlich in eigener Sache. Da Larimar keine eigenen militärischen Kräfte hat, wäre es ein leichtes für Orenindola, den Staat einfach zur Weiterführung der Verträge zu zwingen. Allerdings würde das bedeuten, Larimar den Krieg zu erklären. Larimar würde sich dann Bemed zum Verbündeten machen. Ihr wisst schon, der Feind meines Feindes ist mir zumindest zweckdienlich. Ein Bündnis zwischen Bemed und Larimar würde die Guhari in die Lage versetzen, militärische Anlagen im Namen Larimars zu erobern und anschließend dem Staat zu übergeben. Und das wäre ein großes Problem nach dem Auslaufen der Verträge zwischen Larimar und Orenindola, denn Orenindola hätte dann schon keine Möglichkeit mehr, die Regierung vor die vollendete Tatsache zu stellen, dass das Land faktisch okkupiert ist. Also bleibt alles, wie es ist. Der Krieg wird zwar zum Teil auf larimarischem Territorium geführt, man beschränkt sich aber auf die tatsächlichen Konzernanlagen. Endet der Krieg, wird Bemed die eroberten militärischen Anlagen wieder räumen müssen, um nicht in Konflikt mit dem Staat Larimar zu kommen. Laufen die Verträge zwischen Larimar und Orenindola dann noch, wird der Multi die Stützpunkte einfach wieder bemannen und profitiert von derselben Verhandlungsposition, die er vor dem Krieg gehabt hätte. Enden die Verträge vor dem Ende des Krieges, gäbe es zwei Möglichkeiten. Entweder räumt Bemed alle eroberten Anlagen, die dem Staat gehören, und dieser besetzt sie schnellstmöglich mit eigenen Kräften, bevor Orenindola oder auch ein äußerer Feind einschreiten kann. Oder Bokuba schließt Übergangsverträge mit dem Bahumuk, sodass Bemed-Truppen die Anlagen halten, bis das Land sie selbst besetzen kann. Natürlich wissen wir nicht, ob sich eine dieser Optionen mit den Plänen Bemeds deckt. Ich halte es aber für unwahrscheinlich, dass Gesa Bahumuk Ambitionen hat, die über Guhars Grenzen hinausreichen. Wie dem auch sei, wir müssen den Konflikt zwischen der Regierung Bokuba und Orenindola getrennt vom Konzernkrieg betrachten. Es gibt jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt keinen Grund zu der Annahme, dass beide Konflikte miteinander verbunden werden könnten. Politisch ist Larimar weniger isoliert isoliert, als man annehmen möchte. Obwohl die alte Regierung scheinbar nichts unversucht gelassen hat, Larimars Verbündete zu dezimieren, ist davon nach Bokubas politischem Aufstieg kaum noch etwas zu spüren. Tatsächlich könnte Larimar in Nord-Inundo bald eine internationale Führungsposition einnehmen. Es gibt dort einige Länder, deren politische Realitäten sich gerade massiv nach links verschieben. Bokubas Front des Volkes ist nur eine Partei in der Region, die aus der linken Sammlungsbewegung hervorging. Es gibt dort noch in einem halben Dutzend weiterer Staaten solche Parteien. Und zuletzt hat man am Erdrutschsieg der Pravolu in Cestia sehen können, dass diese Sammlungsbewegung äußerst erfolgreich darin ist, die Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen. Und der nördliche Nachbar Larimars ist nicht das einzige Land der Region, dessen Regierung seit kurzem zugunsten der Sammlungsbewegung gewechselt hat. Auch Kilonwe befindet sich gerade in der Regierungsbildung, nachdem die PK dort mit Arnun einen kleinen Vorsprung erringen konnte. Das Ganze gestaltet sich dort zwar nicht ganz so eindeutig, aber politisch rückt Kilonwe damit nach Jahrzehnten konservativer Regierung spürbar nach links. Der nächste Meilenstein, den die Sammlungsbewegung erreichen will, ist ein Sieg der Partei der ranotischen Arbeiter in Nayan Ranos. Dort stehen am 30. Querun-Wahlen an, also in weniger als einem Monat. Und dank seiner Führungsrolle in der Sammlungsbewegung nutzt Bokuba seine Regierungsmacht nun auch zum Erreichen dieses Ziels. Die larimarische Politik hat derzeit mehr oder weniger zwei große Ziele. Entmachtung Orinangdolas im eigenen Land und politische Einigkeit in Nord-Inundo. Beides sind ganz schöne Brocken, wenn ihr mich fragt, aber zum Erreichen des ersten Ziels könnte der Zeitpunkt nicht günstiger sein. Der Konzernkrieg spielt Bokuba in vielerlei Hinsicht in die Hände. Für eine politische Einigkeit in Nord-Inundo ist Ranos wahrscheinlich unverzichtbar, weil seine starke Wirtschaft einem erfolgreichen Staatenbündnis auf dem Kontinent enormen Aufwind geben könnte. Und das ist besonders für Larimar von großem Interesse. Schafft es Bokuba, eine Umverteilung von Reichtum in ganz Nord-Inundo durchzusetzen, dürfte sein Land und vor allem seine Bevölkerung davon am meisten profitieren. Schließlich hat die Armut in seinem Land überhaupt erst dazu geführt, dass der Staat sein Gewaltmonopol veräußert hat. Wenn man Bokubas Reden allerdings aufmerksam folgt, stellt man schnell fest, dass da auch eine Menge heißer Luft dabei ist. Am Ende ist der Mann Unternehmer, kein Politiker. Allzu oft ignoriert er bestimmte Zusammenhänge und seine erklärte Feindschaft gegenüber dem Großkapital ist nicht nur deshalb ambivalent, weil er selbst zu diesem Großkapital gehört. Es dürfte sich auch als problematisch erweisen, wenn er die von ihm geplante Steuerreform in Larimar durchsetzt. Die neuen Steuersätze auf Vermögen und Erbschaften sind nämlich nicht gerade ein Anreiz für die Ansiedlung von Unternehmen im Land. Ich will nicht sagen, dass da nicht eine gewisse Vision dahinter steckt, aber der Haken an dieser Vision ist leider, dass sie sich nicht durchsetzen lässt, wenn Larimar damit allein bleibt. Ökonomen warnen davor, das Land unattraktiver für Unternehmen zu machen. Solange Optionen bestehen, in denen sich Kosten sparen lassen, werden Konzerne immer eher zu diesen tendieren. Schon jetzt ist Orinangdola der letzte verbliebene Multi mit Hauptsitz in Larimar. Und Bokuba arbeitet hart daran, dass auch dieser Konzern dem Land den Rücken kehrt. Dafür braucht es noch nicht einmal die Steuerreform, wenn man sich ansieht, wie Larimars Regierung und Orinangdola miteinander kommunizieren. Aber dazu komme ich gleich noch etwas ausführlicher. Meine Freunde, es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass die Sammlungsbewegung einen Anteil an dem erwähnten Sicherheitsbruch im internen Kommknoten Orinangdolas hat. Nach dem Bekanntwerden der ersten Leaks aus dem Knoten hat sich die Hackergruppe Liberezo zu der Tat bekannt. Das ist auch glaubwürdig, da die Hacker einige Details zum Angriff genannt haben, die von den Behörden und dem Konzern bestätigt wurden. Liberezo wird dem linken Lager zugeordnet, auch wenn sie sich selbst nie eindeutig politisch positioniert haben. Die sind für ein paar der spektakulärsten Knotenbrüche der letzten 10 Jahre verantwortlich. Sie waren beteiligt an der Aufdeckung der Vorgänge in Joharo. Sie haben noch zu Mawomo-Zeiten mal Boma fast vollständig lahmgelegt, indem sie die Fabrik-Com-Knoten überlastet haben. Und im letzten Jahr haben sie die Verstrickungen zweier designierter Goren in das organisierte Verbrechen aufgedeckt und so den hochgeweihten Rat Swartwens dazu veranlasst, die beiden Priester von der Amtsfolge auszuschließen. Erklärtes Ziel, liebe Rezus, ist vollständige Freiheit der Informationen, wie man auch am jüngsten Angriff auf einen eigentlich autarken Kommknoten Orinangdolas sehen kann. Wie komme ich jetzt von liebe Rezo auf die linke Sammlungsbewegung? Nun, meine Freunde, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass der Name der Hackergruppe in mehreren unveröffentlichten Strategiepapieren der PK auftaucht, die sich mit der Stärkung der Sammlungsbewegung befassen. Und mehr noch scheint der Kampf gegen Orinangdola ganz konkret für die Sammlungsbewegung ziemlich wichtig zu sein, denn auch der wird in diesen Papieren immer wieder thematisiert. Konkrete Hinweise, dass die Sammlungsbewegung den Angriff auf Orinangdolas Kommknoten beauftragt haben könnte, gibt es freilich nicht, aber ganz von der Hand weisen lässt sich diese Vermutung ebenfalls nicht. Spannend. Nun ja, was ist eigentlich passiert? Liberezo hat anscheinend einen Weg gefunden, den autarken Kommknoten der Konzernzentrale in Panto mit dem öffentlichen Kommnetz zu verbinden. Ich habe leider zu wenig Ahnung von sowas, um euch jetzt erklären zu können, wie die das gemacht haben. Ich schätze, angesichts der durchgesickerten Dokumente werdet ihr dennoch keine Schwierigkeiten haben, mir zu glauben. Einmal verbunden haben sie die Adresse des Tunneleingangs in verschiedenen bekannten Kommknoten platziert. Die haben überall besonders häufig geklickte Links mit dieser Adresse ausgetauscht und dann nur noch gewartet, bis sich die Sache rumspricht. Und weil das Ganze mehr oder weniger subtil unter dem Radar des Multis lief, hat Oren Ngdola es auch erst mitbekommen, als der Datenverkehr auf dem betroffenen COM-Knoten so stark angewachsen war, dass die Mitarbeitenden in der Zentrale anfingen, sich über die Performance des Systems zu beschweren. So lautet jedenfalls die Version, die man im Statement von Liberezzo nachlesen kann. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass ein autarker COM-Knoten nicht unter strenger Überwachung steht, aber hey, wir alle machen Fehler. Warum sollte das nicht auch mal auf ein Multi zutreffen? In jedem Fall ist wohl nicht mehr nachzuvollziehen, welche Daten genau nach außen gelangt sind, solange die jeweiligen Datendiebe damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Oren Ngdola hat jedoch versichert, dass sich auf dem betroffenen COM-Knoten keine Kundendaten befunden haben. Es sollten also keine weiteren Konzerne oder Staaten betroffen sein, sofern sie nicht in aktueller Korrespondenz mit der Konzernzentrale standen. Was ist jetzt eigentlich das Besondere an der Kommunikation zwischen der Regierung Bokuba und Oren Ngdola, meine Freunde? Ich kann euch nur empfehlen, euch das mal selbst durchzulesen. Es ist zwar etwas trocken, aber inhaltlich doch tatsächlich ganz interessant. Im Ganzen handelt es sich um 10 Nachrichten, über deren Verlauf hinweg die Sache immer mehr zu eskalieren scheint. In der ersten Nachricht der Regierung fordert diese Oren Ngdola dazu auf, die beiden Ausbildungsstandorte Umbogo und Ngalo für die Ausbildung regierungseigener Soldaten zu öffnen. Da ist noch keine Rede von Räumung, es wird nur darum gebeten, dem larimarischen Staat die Ausbildung eigener Truppen zu ermöglichen. Die Regierung bietet außerdem Gespräche an, sofern der Konzern Bedenken bezüglich der eigenen Datensicherheit hat. Die Antwort von Oren Ngdola erscheint stilistisch schon etwas hölzern, macht auf mich ein bisschen den Eindruck, als hätte deine Bürokraft ein paar Textbausteine zusammengeklebt. Inhaltlich lehnt der Konzern auf ganzer Linie ab. Man habe weder freie räumliche Kapazitäten innerhalb der benannten Stützpunktressourcen noch zeitliche für die notwendigen Gespräche über den Datenschutz im Falle einer geteilten Nutzung der Anlagen. Danach brauchte Larimar erst einmal 1,5 Wochen, um zu reagieren, verwies dann aber auf die vertraglich vereinbarten Kooperationspflichten bezüglich Beschäftigung und Ausbildung larimarischer Bürger mit Konzernressourcen. Außerdem macht die Regierung deutlich, dass sie jederzeit unangekündigtes Begehungsrecht in allen durch Oren Ngdola genutzten Staatseinrichtungen hat und sich somit Datenschutzfragen erübrigen. Man habe lediglich Entgegenkommen signalisieren wollen, sehe nun aber vom Aufrechterhalten des Gesprächsangebots ab. Ihr merkt, der Ton wird direkt rauer. Dann geht es ein paar Mal relativ substanzlos hin und her, bis Oren Ngdola schließlich den Holzhammer rausholt. Der Multi teilt Bokuba mit, er sei imstande, den eigenen Standpunkt dauerhaft zu vertreten, bezweifle jedoch eine ebenbürtige Fähigkeit Larimars. Das, meine Freunde, ist Diplomatensprech für: Wenn ihr meinen Rasen betretet, lasse ich die Hunde los. Kurz, Oren Ngdola droht Larimar mit dem Einsatz von Gewalt, sollten Staatsbedienstete versuchen, sich Zugang zu den besagten Stützpunkten zu verschaffen. Die Antwort darauf ist eigenhändig von Tomno Bokuba unterschrieben. Jetzt ist es also Chefsache. Bokuba weist Oren Ngdola darauf hin, dass die Durchsetzungsfähigkeit seines Landes nicht allein von Larimar definiert wird. Also er bringt seine Verbündeten ins Spiel, die über durchaus fähiges Militär verfügen. Er bezweifle auch, dass der Multi sich inmitten des Konzernkriegs in der Position befindet, derartige Drohungen auszusprechen. Der larimarische Regierungschef ordnet dann die Räumung der Militärstützpunkte Umbogo und Ngalo an. Die Übergabe habe binnen 3 Monaten zu erfolgen, also bis zum 20. Balanun. Oren Ngdola verweigert das mit Verweis auf das zugesicherte Nutzungsrecht und die finale Nachricht ist dann die, die ich eingangs schon erwähnt hatte. Bokuba lenkt bezüglich seiner letzten Forderung ein, ordnet aber gleichzeitig an, dass nunmehr alle larimarischen Standorte, die der Konzern gegenwärtig nutzt, bei Ablauf des Vertrags unverzüglich zu räumen sind. Damit ist dann auch die Möglichkeit ausgeschlossen, dass Larimar die Verträge mit Oren Ngdola doch noch irgendwie verlängern wird. Diese letzte Nachricht ist jetzt eine knappe Woche her. Die übliche Reaktionszeit Oren Ngdolas lag bis dahin bei maximal 48 Stunden. Ob da jetzt noch was kommt, ist unklar. Einerseits wäre prinzipiell noch eine Antwort sinnvoll, andererseits haben wir auch noch 8 Monate Zeit, bis die Verträge auslaufen und Oren Ngdola die Forderung Bokubas umsetzen muss. Vielleicht lässt sich die Konzernführung jetzt Zeit, um die Sachlage und Machbarkeit ernsthaft zu prüfen. Das würde dafür sprechen, dass man vorhat, auf die Forderung einzugehen. Sicher könnten wir uns nur sein, wenn uns eine Antwort des Multis vorläge. Wenn man sich die Nachrichten des Konzerns ansieht, stellt man fest, dass da auf jeden Fall keine Poeten in Panto sitzen. Die Sätze sind kurz und die Wortwahl vergleichsweise einfach. Klar ist da Diplomatensprech drin, aber nichts, das den Eindruck erweckt, man versuche möglichst unverfänglich zu argumentieren. Interessant ist, dass der Schreiber auf ein paar Bandur-Vokabeln zurückgreift. Das sind alles Lehnworte, die allgemein verstanden werden, nicht, dass ihr jetzt voreilige Schlüsse zieht. Womöglich hat Oren Ngdola einfach eine Bürokraft unter Vertrag, die ursprünglich aus Gohar stammt. Aber man fragt sich schon, ob das nicht ungewöhnlich genug ist, um einen Rechercheauftrag für Larimars Geheimdienste zu generieren. Spannend finde ich auf jeden Fall, dass Orenendola die Kommunikation mit so wichtigen Kunden offenbar einem Nichtmuttersprachler überlässt. Andererseits wissen wir über die Konzernführung fast nichts. Es kann also gut sein, dass die kein besseres Personal in der Chefetage sitzen haben. Ich würde da trotzdem gern mal Mäuschen spielen. Also falls jemand von euch ein paar interessante Informationen zu dem Thema hat, immer her damit. Und Quellenangaben nicht vergessen. Wo wir aber gerade beim Thema sind, ist euch aufgefallen, wie wenig die Konzernführung Orenendolas in den letzten Monaten offiziell kommuniziert hat? Es gibt keine Presseerklärungen, keine Interviews, keine öffentlichen Auftritte von Führungsmitgliedern, nichts. Ich hatte das vor kurzem schon mal irgendwann erwähnt. Anscheinend hat sich der Multi dazu entschlossen, sich soweit es nur irgend geht von der Außenwelt abzuschotten. Umso seltsamer kommt es mir vor, dass dieser Briefwechsel mit der larimarischen Regierung offenbar von einem Praktikanten geführt wurde, um es mal drastisch auszudrücken. Von einem Konzern, der so viel Augenmerk darauf legt, sich nicht in die Karten gucken zu lassen, hätte ich erwartet, dass derartige Korrespondenz Chefsache ist. Aber entweder ist es das nicht oder besagter Chef versteht sich so gar nicht auf Kommunikation. Beides klingt unglaubwürdig. Deshalb habe ich die Vermutung, dass da noch etwas anderes im Argen ist. Was das ist, wäre reine Spekulation. Darauf möchte ich lieber noch verzichten. Aber ihr könnt euch sicher sein, ich bin dabei, mir tiefere Einblicke in Orenendola zu verschaffen. Habt noch ein wenig Geduld. In der Zwischenzeit will ich euch nicht vorenthalten, wie es für die Regierung Bokuba jetzt weitergehen könnte. Da gibt es nämlich tatsächlich Optionen, meine Freunde. Tomno Bokuba feilt ja nicht erst seit gestern an seiner Sammlungsbewegung. Das läuft schon seit Jahren. Und die Geschwindigkeit, mit der die Bewegung in diesem Jahr Erfolge einfährt, lässt den Schluss zu, dass wir noch auf etwas Großes zusteuern. Wir wissen ja bereits, dass Zestia von einer mit der Sammlungsbewegung in Verbindung stehenden Regierung geführt wird. Zestia ist aktuell auch das Land in Nordinundo mit dem größten Verteidigungsetat. Wir reden hier nicht vom modernsten Militär, aber von einem der größten auf dem Kontinent. Das sind die Verbündeten, auf die Bokuba in einer der Nachrichten anspielt. Da Larimar keine eigenen Soldaten hat, sind die Armeen der Verbündeten die einzige Möglichkeit für das Land, seine Interessen gewaltsam durchzusetzen. Bokuba könnte also mit Zestias Hilfe versuchen, um Bogo und Ngalo zu übernehmen. Allerdings wäre das ein Vertragsbruch und noch dazu ein kriegerischer Akt, den Orenendola nicht so einfach stehen lassen kann, wenn es den Verfall der eigenen Marktmacht nicht noch beschleunigen will. Die Antwort könnte dementsprechend schnell und hart erfolgen und Zestias Streitkräfte in eine Auseinandersetzung verwickeln, die sie nicht lange durchhalten würden. Unter den Staaten, in denen die Sammlungsbewegung am stärksten ist, gibt es keinen, der mit einer vergleichbaren Militärmacht aufwarten kann. Bokuba wird es also nicht riskieren, das Militär Zestias nachhaltig zu schwächen. Den Punkt können wir also abhaken. Eine andere Option findet sich im Vertragswerk, das Larimar und Orenendola unterzeichnet haben. Da gibt es nämlich eine Auflösungsklausel, die besagt, dass beide Parteien jeweils das Recht haben, den Vertrag durch Zahlung einer Entschädigungssumme vorzeitig zu beenden. Die Summe liegt bei umgerechnet rund 800 Milliarden Sinjun und damit ungefähr 40 Mal so hoch wie der gesamte Staatshaushalt Larimars inklusive Neuverschuldung. Aber würde Larimar diese Summe bezahlen, wäre der Vertrag damit bis zum Ende des laufenden Monats beendet. Ihr könnt euch leicht ausrechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass die Regierung Bokuba diese Summe aufbringen kann. Zudem wäre die Ausgabe angesichts der restlichen Laufzeit der Verträge, ihr erinnert euch, das sind noch 8 Monate, relativ unsinnig. So ungeduldig wird Bokuba nicht sein. Ich halte das eher für relevant, sollte der Konzernkrieg innerhalb der nächsten 8 Monate enden. Denn dann müsste BEMET die eroberten Anlagen an Larimar zurückgeben und Larimar müsste Orenendola das Nutzungsrecht dafür wieder einräumen. Für Bokuba käme das also einem Zurücksetzen seines Fortschritts gleich. Das heißt, da wäre durchaus ein Anreiz. Aber das allein reicht nicht. Larimar müsste das Geld ja auch irgendwie auftreiben. Und derzeit gibt es unter den Staaten, in denen die Sammlungsbewegung erfolgreich ist, keine Aussichten auf einen so hohen Kredit. Bokuba wird nicht viel anderes übrig bleiben, als abzuwarten, bis die Verträge ausgelaufen sind. Sollte Orenendola auf seine Forderung eingehen, könnte Larimar die eigenen Militäreinrichtungen schon ab dem Sion nächstes Jahr wieder selbst nutzen. Mit seinem winzigen Haushalt wird sich Larimar ohnehin nicht leisten können, alle Anlagen sofort weiter zu betreiben. Vielleicht bieten sie also einem anderen Konzern Nutzungsrechte an. Dann könnte Bokuba zumindest einen Teilsieg verbuchen, den er seinen Wählern verkaufen kann. Er wird sich mit Sicherheit auch nicht wieder auf einen so umfassenden Vertrag wie mit Orenendola einlassen, sondern schön darauf achten, dass deren Nachfolger unter seiner Ägide stehen. Wer weiß, vielleicht würde er sogar BEMET verpflichten, die sind immerhin schon vor Ort. Und Nein sagen werden die Baumuk auch nicht, denn der Markt in Nundus war ja von Anfang an deren Ziel. Damit das funktioniert, müsste Larimars Regierung bereits jetzt mit BEMET in Verhandlungen treten. Gleichzeitig dürfte der Konzernkrieg nicht so zeitig enden, wie es momentan den Anschein macht, denn dann hätten wir ja wieder oben beschriebene Situation, dass BEMET die Eroberung an Larimar zurückgeben muss und diese dann Orenendola die Nutzung ermöglichen müssen, also das ist auch mit einigen Unwägbarkeiten verbunden. Zu guter Letzt wäre da noch das größere Ziel Bokubas, ein neues Miteinander der Staaten Nordinundus unter der Flagge der Sammlungsbewegung. Dieses Ziel ist grundsätzlich vom Konzernkrieg nicht betroffen, sondern läuft mehr oder weniger parallel. Es würde Bokuba aber in die Lage versetzen, den Verträgen mit Orenengdola nachhaltig zur Geltung zu verhelfen. Zum einen hätte er mit Hilfe seiner Verbündeten dann doch einiges an Wirtschaftsmacht und könnte dem Konzern verschiedene Alternativen bieten, um den Umsatzausfall zu kompensieren. Eine gütliche Einigung wäre sicher auch für die generelle Präsenz Orenengdolas in Larimar von Vorteil. Zum anderen könnten seine Verbündeten zusätzlich Druck auf den Multi ausüben, um die larimarischen Militäreinrichtungen früher oder später freizupressen. Und Orenengdola hat in allen Staaten Nordinundus einiges zu verlieren. Ich rede hier also nicht nur von militärischem, sondern auch von wirtschaftlichem Druck, auf den Unternehmen immer sehr viel schneller anspringen. Ich denke, der larimarische Regierungschef wird diesen Weg wählen. Erst führt er Einigkeit auf dem Kontinent herbei, dann nutzt er diese Einigkeit, um sich des Konzerns zu entledigen. Ob dieser Plan aufgeht, meine Freunde, wird sich zeigen, wenn Ranos am 30. Querun gewählt hat. Noch zeigen die Umfragewerte keine eindeutige Tendenz zugunsten der PRA, aber das kann sich in den nächsten 3 Wochen durchaus noch ändern. Die Sammlungsbewegung hat gerade in Flächenländern enormes Mobilisierungspotenzial, wie wir am Beispiel von Cestia gesehen haben. Da ist also noch alles drin. Geht der Plan auf, wäre die 2. Säule des Erfolgs der Konzernkrieg. Solange der nicht beendet ist, hat Orenengdola mehr als genug damit zu tun, die eigenen Ressourcen zu sichern und vielleicht irgendwann auch mal wieder einen Stich zu machen. Die können sich während des Krieges nicht mit Larimar beschäftigen, auch wenn das eigentlich erforderlich wäre. Solange Bemit im Konzernkrieg weiter die Oberhand behält, braucht Larimar eigentlich nur abwarten und gemeinsam mit seinen Verbündeten den Druck auf Orenengdola erhöhen. Selbst wenn Bemit zu erfolgreich wird und den Krieg für sich entscheidet, bevor der Sion rum ist, könnte der zusätzliche Druck auf vielen Märkten Nordinundus gleichzeitig den Multi zum Einlenken zwingen. Bemit wird seinem Konkurrenten sicher nicht viel vom Markt übrig lassen und ohne Umsätze kein Konzern. Ein Orenengdola, das weiterhin auf Umsatz in Larimar angewiesen ist, wird sich 2-mal überlegen, ob es sich den Forderungen Bokubas widersetzt. Wie man es auch dreht, falls Orenengdola nicht zufällig noch ein paar heftige Asse in der Hinterhand hat, arbeitet die Zeit für den larimarischen Regierungschef. Also vielleicht erleben wir bald das Ende des politischen Experiments eines konzerngetragenen Gewaltmonopols. Zu wünschen wäre es Soleza allemal. Gut, meine Freunde, manchmal schimmert doch ein Licht am Ende des Tunnels. Steckt euch hohe Ziele und lasst euch nicht beirren, sie auch zu verfolgen. Und lasst eine positive Bewertung und vielleicht eine Rezension für den Cast da. Aber seid kein Vielfraß, wer überzeugen will, muss freundlich sein. Ihr könnt auch direkt zu mir und anderen Hörern Kontakt aufnehmen. Einen Link zu meinem Com-Knoten findet ihr in den Shownotes. Wir sind immer offen für neue Informationen, besonders wenn sie nicht allgemein öffentlich zugänglich sind, wenn ihr versteht, was ich meine. In dieser Form hören wir uns in 8 Tagen wieder, wenn wir wieder eine Woche näher am Ende der Zivilisation stehen, wie wir sie kennen. Bis dahin bleibt standhaft. Das war noch nicht der Abgesang. Wohl je, euer Emil.